Ja, schönen guten Abend. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das ist die erste Veranstaltung, die ich jetzt in dem Zusammenhang mache. Und zwar bin ich von meiner Person her Polizeibeamter. Ich mache in Mainz meinen Dienst bei der Wasserschutzpolizei. Und normalerweise engagiere ich mich über den Verein lesbisch-schwuler Polizeibediensteter oder Verband lesbisch-schwuler Polizeibediensteter für die Interessen von Homosexuellen, insbesondere in der Polizei. Künftig, etwa in 2, 3 Wochen, wird es für mich eine neue Funktion geben. Das Innenministerium hat eine Einrichtung, eine Ansprechstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz zugestimmt und die Funktion wird dann künftig von mir wahrgenommen. Das kommt später in meinem Vortrag nochmal rein. Zu meiner Person selbst. Ich bin 50 Jahre alt, seit 33 Jahren bei der Polizei beschäftigt. Geoutet bin ich, seit ich 28 Jahre alt bin. Mein Coming-out kam über eine sehr dramatische Geschichte von jetzt auf gleich durch einen Selbstmord, den ich halt miterleben musste. Ich habe 10 Minuten, bevor der das gemacht hat, habe ich noch mit ihm geredet und war dann der Meinung, dass also ein Versteckspiel für mich in Zukunft keine Rolle mehr spielt. Das sollte dann der Vergangenheit angehören. Thema heute Abend, Homophobie in der Polizei oder bei der Polizei, hört sich zunächst sehr komisch an. Wenn man aber sich das Ganze mal etwas näher betrachtet, wir haben den Paragraphen 175, der von der Geschichte her etwa auf das Jahr 1871 zurückgeht, Reichsgesetzstrafbuch oder Reichsstrafgesetzbuch. Man hat in dieser ersten Fassung homosexuelle Handlungen zwischen Männern, und zwar ausschließlich unter Bezugnahme auf den Analverkehr, unter Strafe gestellt. Diese Geschichte wurde durch Rechtsprechung in der Folge ein wenig aufgeweitet. Das heißt also, man hat auch andere homosexuelle Straftaten zwischen Männern unter Strafe gestellt. Man hat dann im Jahr 1922 angefangen, die Geschichte, Homosexualität etwas besser zu verarbeiten. In der Weimarer Republik war man sehr aufgeschlossen. Es gab da in den größeren Städten überall Lokale, wo auch Schwule sich treffen konnten, wo man halt getanzt hat. Es gab in den großen Städten eigentlich recht viele kulturelle Veranstaltungen, die auch von der normalen Bevölkerung besucht wurden, die von Homosexuellen halt gestaltet wurden, Theaterstücke etc. 1922 kam ein Entwurf zustande, der sogar vorsah, dass man bei der Reform des Strafgesetzbuches diesen Paragraphen 175 wieder komplett streicht. Die überwiegende Zahl der Rechtswissenschaftler konnte sich diesem Vorschlag nicht anschließen. Man hat dann den 175 so belassen und 1935, 1935, in der Nazi-Zeit, hat man dann den Paragraphen noch verschärft. Es kam dabei zu Formulierungen, die halt schon bestraft wurden. Man spricht in diesem Zusammenhang von dem sogenannten geilen Blick. Das heißt also, selbst dann, wenn jemand behauptet hat, der hat mich halt eben in homosexueller Art und Weise angesehen, dass ich mich belästigt fühle, war das schon eine strafbare Handlung, die halt eben verfolgt wurde. Überraschenderweise hat man den Paragraph 175 1949 in der Form ins Strafgesetzbuch übernommen, in der auch bei den Nazis galt. Also man hat da eigentlich nichts irgendwo wieder zurückgenommen, sondern man hat den unverändert übernommen. Noch viel schlimmer ist, diese Geschichte wurde 1957 sogar vom Bundesverfassungsgericht nochmals bestätigt. Man hat also 1957 nach wie vor diese Rechtsauffassung vertreten, dass alle homosexuellen Handlungen zu bestrafen sind. Wohlgemerkt immer nur unter Männern. Bei Frauen war das ein ganz anderes Thema. Das wurde nie unter Strafe gestellt oder zumindest nicht verfolgt. Also unter Strafe gestellt war es eigentlich gar nicht. Verfolgt wurde es nur, gesellschaftlich wurde es verachtet oder nicht toleriert, aber wie gesagt nicht unter Strafe gestellt. 1968 in der DDR wurde der 175er gelockert bzw. abgeschafft, 69 in der BRD damals und 73 nochmals gelockert. Man hat dann die Altersgrenzen verändert, hat dann auch den sogenannten Jungfrauenparagraphen mit reingebracht. Das heißt also, derjenige, der eine Frau verführt hat, der wurde dann von der Strafe oder ausgenommen bei der Bestrafung, wenn er dann anschließend die Frau geheiratet hat. So alles sehr merkwürdige Rechtskonstrukte gewesen. 1994 letztendlich, 1990 wurde der Paragraph 175 nach der Wiedervereinigung für den Bereich der BRD nicht aufgehoben. Sehr wohl war man aber im Bereich des ehemaligen Staatsgebietes der DDR von der Verfolgung des 175 ausgenommen. Das heißt also, derjenige, der in Ostberlin einen Mann kennengelernt hat oder einen jüngeren Mann mit nach Westberlin genommen hat, hat sich ab der ehemaligen Grenze zur DDR strafbar gemacht. Sehr, sehr merkwürdig. Aber das war die Historie des Paragraphen 175. Bei der Polizei hatte das natürlich zur Konsequenz, alle Handlungen, die unter diesen Paragraphen fielen, mussten von der Polizei verfolgt werden. Polizei gab es natürlich während dem Dritten Reich auch. Während dem Dritten Reich hat man dann allerdings im Bereich der SS zum Beispiel nochmal eine deutliche Verschärfung drin gehabt. Das heißt also, wer innerhalb der SS als Homosexueller erkannt wurde, bei dem gab es eine verschärfende Straffolge. Und zwar wurde bei den Angehörigen sowohl Polizei als auch SS in der Nazi-Zeit die Todesstrafe angedroht. Und auch in sehr vielen, in vielen Fällen vollstreckt. Überall da, wo man halt eben die Leute denunziert hat und die dann halt eben auch eindeutig halt eben, wo man das nachweisen konnte, kam es zu mehreren Todesurteilen oder zumindest mal zur Verschleppung in Konzentrationslager. Die Polizei hat sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn es darum ging, wie geht man mit den Probanden um, die angezeigt wurden. Es gab irgendwann mal einen sehr, sehr gut gemeinten Versuch von Sozialwissenschaftler von Magnus Hirschfeld. Der hat 1897 sexualwissenschaftliches Institut oder besser gesagt das wissenschaftlich-humanitäre Komitee gegründet und hat sich immer für die Interessen von Schwulen eingesetzt und auch für die Abschaffung des Paragraphen 175. Das war ein sehr, sehr guter Ansatz. Um seine Arbeit machen zu können, hat er Listen erstellt, in denen er bekannte Homosexuelle dann all dem aufgeführt hat. Und hat diese Personen auch immer wieder mit Informationen versorgt, hat diese Personen mit einbezogen, wenn es um Veranstaltungen ging und, und. Was wichtig ist, er hat auch zusammengearbeitet mit einem Berliner Polizeibeamten, der zuständig war für die Verfolgung von Straftaten nach 175. Diese beiden Personen haben sehr, sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Und zwar insbesondere, um mögliche Opfer zu warnen, um denen zu helfen. Eigentlich ein sehr, sehr löblicher Ansatz. Problem ist, diese Listen, die da existierten und die man halt eben für einen guten Zweck eigentlich eingesetzt hat, die sogenannten Rosa-Listen, wie man dann später sagte, die sind in die Hände der Nazis gefallen. Was damit dann passierte, das lässt sich relativ einfach an den fünf Fingern abzählen. Diese rosa Listen wurden aber auch nach der Nazizeit noch weiter benutzt, auch von der Polizei, obwohl klar war, man darf diese Listen eigentlich nicht führen. Es kam nach Einführung des Datenschutzes oder nach dem Bewusstsein, dass personenbezogene Daten nicht einfach so für Strafverfolgungszwecke genutzt werden können, ohne dass halt eben die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, kam es immer wieder dazu, dass man auch diese rosa Listen noch für Fahndungszwecke oder für polizeiliche Maßnahmen nutzte. Man hat Razzien durchgeführt, Berlin sehr viele, Stuttgart sehr viele, immer unter Verwendung dieser rosa Listen. Das heißt, die Polizei, die hat eigentlich immer diesen Personenkreis, homosexuelle Männer oder Homosexuelle, als mögliche Straftäter gegenüber gehabt. Man hat also nie von Seiten der Polizei diese Personen im Fokus gehabt. Es sind auch mögliche Opfer. Das waren dann immer mehr Leute von außen, gerade wie hier zum Beispiel Hirschfeld, die dann versucht haben, die Polizei darauf aufmerksam zu machen, es sind auch Opfer, es sind keine Straftäter, nur nach 175, sondern sehr oft halt Opfer. Die Verwendung der rosa Listen ging bis in die Ende der 80er Jahre. Erst da haben die Datenschützer das fertiggebracht, dass man halt eben nicht mehr auf diese rosa Listen zugreift. Wie sieht es heute aus? Warum ist das heute noch ein Thema? Wenn heute eine Person zu der Polizei kommt und einen relevanten Sachverhalt anzeigen will, kann es durchaus sein, dass er an einen älteren Kollegen gerät, der noch zu der Zeit seine Ausbildung gemacht hat, als der Paragraph 175 noch Gültigkeit hatte. Ich selbst habe ja sehr viele Jahre damit leben müssen. Diese Menschen haben bei uns, bei der Polizei, manchmal immer noch ein Problem, diese Anzeigen dann auch neutral aufzunehmen. Es gibt auch sehr viele, auch jüngere Kollegen, die haben überhaupt kein Verständnis, was jetzt dieses mögliche Opfer da erzählt. Die erkennen das gar nicht als Opfer. Ein Beispiel aus der Praxis, ein junger Mann aus Mainz hat in Frankfurt in der Disco Leute kennengelernt, ist mit den Leuten ins Hotel, zwei Kerle kennengelernt, ist mit denen ins Hotel. Im Hotel kam es sehr schnell dazu, dass die beiden anderen, die er kennengelernt hat, die haben Gewalt angewandt. Der junge Mann wollte nicht mehr, wollte raus, kam nicht mehr aus der Situation raus. Der klassische Fall der Straftat. Der junge Mann hat dann das gemacht, was eigentlich jedes Vergewaltigungsopfer macht. Der ist erstmal nach Hause, hat stundenlang geduscht und am nächsten Tag ging er dann in Mainz, da wo er auch wohnt, zur Polizei. Sein Gegenüber, ein etwa 40-jähriger Kollege, hat sich die Geschichte angehört, hat daraufhin geantwortet, junger Mann, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Sie kommen und erzählen mir, Sie gehen in eine Disco, wollen Leute kennenlernen, lernen Leute kennen. Sie wollen Sex mit denen, gehen mit denen aufs Hotel. Sie haben Sex mit denen, waren mit denen auf dem Hotel. Wollen sich jetzt hier beschweren, dass der Sex Ihnen nicht gefallen hat oder was wollen Sie von mir? Das war jetzt quasi aus jüngster Zeit ein Zitat. Und das macht, glaube ich, deutlich, wie schwer sich die Polizei damit tut, Opfer von Straftaten im Bereich der Homosexualität als Opfer zu erkennen. Ein ganz anderes Thema ist, wie geht die Polizei insgesamt mit den Straftaten im Bereich der Homosexualität um. Es gibt hier eine Studie, ist zwar schon ein paar Jahre alt, aus Berlin, die Manier-Umfrage, der eine oder andere wird schon mal was davon gehört haben. Aus Rheinland-Pfalz haben sich 910 Menschen an dieser Studie beteiligt. 34% dieser Menschen haben angegeben, dass sie innerhalb von Bezugszeitraum 12 Monate Opfer einer homosexuellen Straftat oder homosexuell feindlichen Straftat geworden sind. eine Anfrage beim Innenministerium bzw. Auswertung durch das Landeskriminalamt hat ergeben, dass in diesem Zeitraum in Rheinland-Pfalz keine einzige Straftat bekannt wurde oder angezeigt wurde, die auf eine homosexuelle Geschichte zurückzuführen ist. Also wir haben quasi ein Dunkelfeld von 100%. Liegt das jetzt daran, dass die Menschen sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten? Oder liegt es an der Reaktion der Polizei? Wir haben da sehr, sehr lange schon mit dem Innenministerium darüber diskutiert. Es gibt da eine Geschichte, die vielleicht erklärt, warum in Rheinland-Pfalz keine Straftaten bekannt sind. Es gibt eine Meldepflicht, und zwar eine bundesweit geltende Melderichtlinie. Die Überschrift ist halt für unser Innenministerium sehr, sehr wichtig. Politisch motivierte Straftaten. Wenn wir jetzt beim Innenministerium vorstellig werden und sagen, Handlungen oder schwulenfeindliche Handlungen fallen darunter, dann sagen die, nee, nee, darunter fallen politisch motivierte Straftaten. Wir lesen es etwas anders. Das ist einer der Spiegelstriche. Und politisch motivierte Straftaten sind keine Straftaten, die sich gegen die CDU oder die SPD richten, sondern sind halt Straftaten, die hier runterfallen. Aber da halt eben die Sichtweise des Innenministeriums bzw. auch des Landeskriminalamtes in Rheinland-Pfalz eine andere ist, werden aus Rheinland-Pfalz keine Straftaten gemeldet. Eine bundesweite Umfrage hat gezeigt, dass es lediglich zwei Länder gibt, die regelmäßig melden. Unter anderem ist es Berlin, weil Berlin halt eben da auch sehr früh darauf hingewiesen hat, dass es da ein Riesenproblem gibt. Die meisten Bundesländer, die gehen überhaupt nicht auf das Thema ein. Wie sieht es jetzt im Innenverhältnis aus? Homophobie bei der Polizei ist ja nichts, was sich ausschließlich beschränkt auf unsere Kundschaft, sondern Homophobie gibt es ja auch innerhalb der Polizei. Wie sieht es denn aus bei den Kollegen, die schwul sind, bei den Kolleginnen, die sich geoutet haben, dass sie mit einer Frau zusammenleben? Wie gehen die Kollegen damit um? Oder auch, wie gehen unsere Kollegen mit unserer Kundschaft, mit Schwulen und Lesben um, wenn sie nicht direkt angesprochen werden, sondern wenn die Kollegen untereinander sind? Wir haben im Land Rheinland-Pfalz eine sehr, sehr schöne Geschichte. Beim Innenministerium gibt es eine Zertifizierung im Bereich Diversity Management. Man hat also da sehr viel zu Papier gebracht. Man fördert sehr vieles, was mit der Familie zu tun hat. Bei der Rückfrage oder bei der Frage beim Innenministerium, was man denn im Bereich Schwulen und Lesben macht, Queer, Regenbogenfamilien etc. pp. Da haben wir nur feststellen können, dass also dieser Bereich bisher beim Innenministerium zumindest noch keine Rolle gespielt hat. Also man lässt das immer außen vor. Man geht immer nur von der klassischen Familie aus. Man fördert zum Beispiel durch die Einrichtung von Kindertagesstätten oder nicht Kindertagesstätten, durch die Einrichtung von Kinderstuben bei den größeren Dienststellen, dass man halt der jungen Familie, der jungen Frau die Möglichkeit gibt, trotzdem wieder arbeiten zu gehen und dann das Kind betreuen zu lassen. Gibt es alles. Wenn aber jetzt ein Schwuler sagt, mein Partner, der ist erkrankt, ich muss zu dem ins Krankenhaus, dann hat plötzlich keiner mehr Verständnis für. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Das ist von den Regelungen zum Beispiel, was Sonderurlaub angeht, noch nicht erfasst. Also diese Geschichte Diversity Management liest sich gut, hört sich gut an, aber tatsächlich nichts. Wir haben eine andere Rechtsvorschrift, die eigentlich so, sagen wir mal, das Umfeld gleichgeschlechtliche Lebensweisen sehr gut abdeckt, das AGG. In diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gibt es Rechte und Pflichten für den Arbeitgeber. Das heißt also, da ist drin geregelt, wer einen kleinen Betrieb hat, der braucht sich nicht an dieses Gesetz zu halten. Oder die Kirche, die kann sich ausnehmen von diesem Gesetz. Also sehr sinnvolle Regelungen, die man da reingemacht hat. Gegen den Widerstand des Europäischen Gerichtshofes übrigens. Es gibt eine Entscheidung des EuGH aus dem letzten November, in der halt diese Freistellung der Kirche von dem AGG sehr, sehr, sehr deutlich zurechtgeschnitten wurde. Das heißt also, die Kirche kann nicht mehr einfach jetzt Leute entlassen, nur weil sie offen lesbisch oder schwul leben, sondern muss jetzt in jedem Einzelfall nachweisen, dass diese offene Lebensweise, die halt sittenwidrig nach der katholischen Kirche ist, dass diese Lebensweise gegen die Lehre direkt oder direkten Einfluss auf die Lehre, die halt verbreitet werden soll, hat. Das heißt also, jemand, der im Pflegedienst ist, der kann jetzt nicht mehr entlassen werden. Sehr wohl derjenige, der halt vorne steht und die katholische Lehre verbreiten soll. Also der Theologe, der jetzt einen Lehrstuhl hat, der hat nach wie vor sein Problem, aber die Krankenschwester, die wird in Zukunft nicht mehr entlassen werden können. Obwohl, wie gesagt, das AGG die katholische Kirche immer noch ausnimmt. Pflichten des Arbeitgebers im AGG, da steht drin, dass der Arbeitgeber seine Mitarbeiter insbesondere durch Aus- und Fortbildung darauf hinweisen muss, was in dem AGG drinsteht, auf Toleranz hinweisen muss. Da steht drin, dass Beschwerdestellen eingerichtet werden müssen und, und. Wenn man dann mal in der Praxis sieht, was tatsächlich gemacht wird, nehmen wir mal unseren schönen Beruf Polizei. Wir haben als Verband lesbisch-schwuler Polizeibediensteter sehr, sehr früh, vor ungefähr 10 Jahren, angefangen, darauf hinzuweisen, dass der Bereich Homosexualität auch in den Lehrstoff unserer Studenten aufgenommen werden muss. Dass man zum Beispiel im Rahmen des Studiums auf die Maneo-Studie eingeht, dass man halt eben darauf eingeht, was der Paragraph 175 für eine Geschichte hat und mittlerweile nicht mehr gilt. Vielleicht wissen das wieder einen oder anderen nicht. Dass man halt diese Geschichten ins Studium mit aufnimmt. Passiert ist bis heute leider gar nichts. Im Gegenteil, der Leiter der Schule weigert sich nach wie vor, das in den Studienstoff aufzunehmen mit der Begründung, jeder Student kann lesen und kann ja auch nachlesen, dass es den 175 nicht mehr gibt. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie der Arbeitgeber mit dem Thema umgeht. Die Ansprechstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Polizei Rheinland-Pfalz habe ich eben schon mal erwähnt. Wir haben ungefähr 3 Jahre gebraucht, um diese Stelle überhaupt zu kriegen. Wird von mir dann in Zukunft im Nebenamt ausgeführt, das heißt also 4 Stunden in der Woche, 10% Arbeitsanteil. Um auch mal so diese Geschichte ein bisschen zu verdeutlichen, wie das denn von der Wertigkeit gesehen wird. Wir haben also darum gebeten, dass man diese Funktion einrichtet. In anderen Bundesländern gibt es die gar nicht. Baden-Württemberg hat sowas nicht. Wir haben ja auch keine Schwulen und Lesben. In Hessen gibt es das seit etwa einem halben Jahr offiziell. Inoffiziell gibt es das bei denen schon seit 3-4 Jahren. In Niedersachsen gibt es das seit 5 Jahren etwa runtergebrochen bis auf kleinere Organisationseinheiten. In Berlin sind das hauptamtliche Sozialbetreuer oder ähnliche Leute, ähnlich ausgebildete Leute, die diese Funktionen ausüben. Im Land Rheinland-Pfalz hat man bis zum Herbst letzten Jahres nach wie vor dann behauptet, wir brauchen sowas nicht, weil wir haben bei der Polizei keine Schwulen und Lesben. In einem Gespräch im Vorfeld von dieser Stelle waren wir mal eingeladen und man versuchte dann, uns auch klarzumachen, warum man diese Stellen nicht braucht. Die Frage war dann ganz einfach, um wie viele Leute handelt es sich denn, die hier betroffen sind? Wie viele Leute sind denn bei Ihnen organisiert? Wir haben dann wahrheitsgemäß geantwortet und gesagt, organisiert sind bei uns 12, die sich geoutet haben. Und dann hat man schon gesehen, kam halt das Lächeln der Gesprächspartner, brauchen wir gar nicht weiterreden. Ja, dann habe ich gesagt, nee, über die 12 brauchen wir auch nicht mehr weiterreden. Gehen wir mal von einem Schnitt aus, 5% der Bevölkerung sind schwul oder lesbisch. Und wie sieht das denn aus? Wir haben im Land Rheinland-Pfalz ungefähr 10.000 Polizeibedienstete. Also reden wir doch nicht mehr über die 12, die ja von Ihnen schon erwähnt wurden, die der Rede nicht wert sind, sondern reden wir mal über die 488, die eben nicht geoutet sind, die nicht organisiert sind. Diese Zahl von 488 hat dann natürlich eine ganz andere Reaktion hervorgerufen. Ich will sagen, man versucht immer, das Ganze zu verdrängen, immer zu sagen, wir haben gar keine Polizeibeamte, die schwul oder lesbisch sind. Uns betrifft das Ganze gar nicht. Das ist genauso, wie man auch sagt, die Polizei benimmt sich nach wie vor zu dem polizeilichen Gegenüber sehr neutral. Sehr neutral kann natürlich auch sein, wenn man sie halt überhaupt nicht als Opfer annimmt und sagt, ja, wir sind keine Beschwerdestelle für schlechten Sex. Das ist äußerst neutral. Also man muss da schon mal ein bisschen bohren, bevor man da überhaupt Bewusstsein bei den Leuten wecken kann. Wir haben dem Innenministerium nicht nur die Forderung gestellt, dass wir so eine Ansprechstelle oder Ansprechpartner brauchen, sondern weil das nicht voranging, haben wir dem Innenministerium auch einen Entwurf für eine Regelung vorformuliert, die dann jetzt als Dienstvereinbarung über die Einrichtung zwischen dem Innenministerium und dem Hauptpersonalrat letztendlich unterschrieben wurde. Also es ist keine Richtlinie oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Dienstvereinbarung. Glaube ich, die geringste Form einer Vereinbarung, die man dann überhaupt schließen kann, um sowas einzurichten. Die Leiter der Polizeibehörden wurden angeschrieben mit der Bitte um Stellungnahme, ob an diesem Entwurf irgendetwas geändert werden soll. Und mehrere dieser Herren, sind ja bei uns leider immer noch nur Herren, haben dann gesagt, was wollen wir damit, das betrifft uns gar nicht. Wir hatten vor 3 Jahren, hat der Vorgänger, der halt im Bereich Felspol da alles organisiert hat, der hat mal eine Reise gemacht und hat alle Polizeipräsidenten besucht. Und haben dann 2 dieser damaligen Polizeipräsidenten haben behauptet, sie können gerne bei mir eine Tasse Kaffee haben, aber wir brauchen uns über das Thema nicht unterhalten. Bei mir, in meinem Bereich, gibt es keine Schwulen und keine Lesben. In beiden Fällen saß der nächste Schwule direkt an der Tür vorne dran. In beiden Fällen im Vorzimmer. Also das ist pure Verdrängung, was da halt passiert. Genauso sieht es aus mit dem Verhalten der Polizei gegenüber möglichen Opfern oder gegenüber Opfern von homophober Kriminalität. Wir haben in sehr, sehr vielen Fällen, werden wir angesprochen, was kann man machen, wenn halt sowas passiert, wenn halt eben Anzeigen von der Polizei gar nicht erst angenommen werden. Im klassischen Sinne, das, was da passiert, eine Strafvereitelung im Amt. Das sind Straftaten, die der Polizei zur Kenntnis gebracht werden. Wenn die Polizei darauf nicht reagiert, haben wir den klassischen Fall Strafvereitelung im Amt. Wenn man dann mit diesem Thema beim Innenministerium aufschlägt und von derartigen Straftaten berichtet, die nicht aufgenommen wurde, dann auch noch darauf hinweist, dass wir den klassischen Fall der Strafvereitelung hatten, dann ist es schon sehr verwunderlich, wenn dann sehr, sehr hoch positionierte Leute aus dem Innenministerium da hocken und sagen, ja, da müssen wir mal aktiv werden. Klar muss man da aktiv werden, aber wie gesagt, das Bewusstsein fehlt ganz einfach. Ja. Im Bereich Außenfortbildung, da sieht es halt so aus, es gibt kein Konzept, wie man zum Beispiel das AGG den Mitarbeitern bekannt geben will, in der geeigneten Art und Weise, so wie es ja halt im Gesetz drinsteht. Meine Rückfrage bei verschiedenen Behörden, wie sieht es denn bei euch aus, endete genau wie bei uns im Haus, also da, wo ich selbst beschäftigt bin. Man hat mir ein Heft unter die Nase gehalten, DIN A5. Gesetze des Landes Rheinland-Pfalz, bei denen ein Aushang vorgeschrieben ist. Eine Sammlung, Gesetzessammlung. Ist doch bekannt gegeben. Das war's. Die Frage bei den Behörden und Einrichtungen, wer denn dort die Funktion der Beschwerdestelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen wahrnimmt, endete bei den Verantwortlichen, also bei allen, die da irgendwas zu sagen haben, die gesamten Leute der Führungsebene, immer damit, da müssen Sie mal bei mir im Stab nachfragen. Also die kennen noch nicht mal ihre eigenen Funktionen. Die haben die Leute in diese Funktionen eingewiesen und die wissen es gar nicht mehr, wer das denn ist. Bei der einen Behörde ist es ein Jurist, bei der anderen Behörde ist es der Leiter der Personalabteilung. Dann haben wir wieder einen Zivilbeschäftigten, der es irgendwo macht, weil er halt da der Geeignete wäre. Und da ist es ja einer, der ist ja auch einer von denen, der kann das denn mal mitmachen. Aber man kommt dieser Forderung, dass man halt eben da was machen muss, in keinster Weise nach. Gehen wir mal, haben wir da noch einen Punkt stehen? Ja, gehen wir mal auf das ein, was Sie wahrscheinlich am meisten interessiert. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn bei der Polizei tatsächlich Schwule oder Lesben sich outen? Ich selbst war vor 2 Jahren mal bei einem Infostand im Rahmen von einer Veranstaltung in Mainz. Und zwar hat da das Kurz, beziehungsweise im Kurz wurde das 15-jährige Bestehen von, wie heißt das in Mainz? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Egal. Schwule Vereinigung in Mainz. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber egal. Das hat man gefeiert. Man hat dann Infostände gemacht in der Stadt und es wurden auch Bilder gemacht. Jetzt hatten wir von unserer Vereinigung natürlich auch unseren Stand da. Dieses Bild, was gemacht wurde, war halt ganz klar zu sehen, wer das ist. Ich hatte ja auch meinen Flyer an. Kam natürlich auch dann in die Gewerkschaftszeitung. Durchhalteplättchen, was wir dann so haben. Anruf bei mir im Büro war, Mensch, das finde ich ja toll, dass du dich für diese Leute engagierst. Das sind Leute, das ist einer gewesen, mit dem ich bei einer Besprechung schon mal in einem Zimmer, in einem Doppelzimmer übernachtet habe. Gut, ihm ist vielleicht nicht aufgefallen, dass ich schwul bin, weil ich kein Schild auf der Stirn habe. Also, aber das ist einfach eine völlige Intoleranz. Die ignorieren das ganz einfach. Wenn man halt da nicht unbedingt mit einem Handtäschchen rumläuft, sondern sich ganz normal benimmt, dann gehen die davon aus, wie bei mir, da haben sie immer gesagt, das ist eine Phase, das geht vorüber. Also wie bei kleinen Kindern oder keine Ahnung was, wie in der Pubertät. Wenn du mal eine richtige Frau kennenlernst oder keine Ahnung. Also diese Sprüche, die hört man dann von Leuten, die durchaus als erwachsen gelten. Die ignorieren das vollkommen. Wir haben im Bereich AGG ziemlich klare Definitionen, was ist eine Benachteiligung? Mittelbare, unmittelbare Benachteiligung. Nehmen wir mal den Fall eines Kollegen aus Frankenthal, wenn der zum Schichtfest eingeladen wird, da geht man immerhin mit Anhang. Manche Kollegen, männliche Kollegen, die müssen dann 5 oder 6 Frauen mitbringen, weil die immer so viel erzählen, was sie da so für tolle Hechte sind. Aber da spricht man ja nicht drüber. Manch einer müsste die Nebenfrau mitbringen, spricht man auch nicht drüber. Was ist mit dem Schwulen? Ja, bei dem sieht es so aus. Nur damit er halt eben da nicht in eine peinliche Situation reinkommt, bringt er seit 5 Jahren seine Alibi-Freundin mit. Es ist seine Freundin, klar, aber nicht im klassischen Sinne. Er hat Angst davor, sich zu outen. Würde er sich outen, würde er nicht mehr eingeladen. Das steht fest. Er würde gemieden. Beispiel eines Kollegen aus dem Bereich Worms, der ist gesehen worden, von einem anderen Kollegen, als er aus einer Schwulenkneipe rauskam. Am nächsten Tag, als er zum Dienst kam, musste er feststellen, dass keiner mit ihm Streife fahren wollte. Obwohl alle anderen vorher immer gut Freund mit ihm waren. Es wollte keiner mit ihm rausfahren. Das kam ihm alles spanisch vor. dann hat er da ein paar Leute gefragt. Da war dann auch eine Kollegin dabei, mit der er immer noch ganz gut kann. Und dann fragt er: Sag mal, was ist denn los? Wieso will da keiner mit mir rausfahren heute? So, dann, ja, hast du es noch nicht gehört? Sag ich: Was denn? Ja, der hat dich gesehen, als du aus der Schwulenkneipe rauskamst. Gut, er fühlte sich in dem Moment auch noch ertappt, weil er halt kein Selbstbewusstsein in dem Bereich hat. Er war nicht geoutet und ja. Aber Folge war, es wollte keiner mit ihm rausfahren. Und das blieb auch so. Aus seiner Schicht wollte keiner mehr mit ihm rausfahren. Dann ist er zu seinem Schichtführer gegangen und hat gesagt: Mach doch mal was, das ist doch deine Pflicht. Das kann doch nicht sein, nur weil ich halt eben aus der Schwulenkneipe rausgekommen bin, dass da keiner mit mir fährt. Ist nicht mein Problem. Geht zum Chef, aber ist nicht mein Problem. Habe ich nichts mit zu tun. Wenn keiner mit dir fahren will, dann will keiner mit dir fahren. Dann ist er zum Chef gegangen. Was macht der Chef? Der Chef hört sich das Ganze an und hat sofort die Lösung parat. Also, normaler Mensch würde sagen: Okay, setzen wir dich in eine andere Schicht, oder die noch bessere Lösung dazu, wo er eigentlich verpflichtet wäre, wäre: Okay, nächster Dienst, Dienstversammlung, dann wird das geregelt. Reaktion vom Chef, die war eine ganz andere. Die Reaktion vom Chef war halt: Wenn Ihnen das hier nicht passt, dann suchen Sie sich halt eine andere Dienststelle aus. Kriminologisch sagen wir dazu immer Täter-Opfer-Umkehrung. Nicht derjenige, der halt eben dann als Schwuler plötzlich dann erwischt wurde und gemobbt wird, nicht derjenige wird geschützt, sondern er wird zum Täter gemacht. Man sagt ihm: Such du dir doch eine andere Dienststelle. Also dieses Verhalten, das haben wir immer wieder. Egal, ob das jetzt um Sport geht bei der Polizei, ob das jetzt um die Sondereinheiten geht, die wir haben. Ein Spruch, der leider halt, da steht halt keiner dazu, aber der halt dann mir zu Ohren gekommen ist. Im Auswahlverfahren für eine Sondereinheit hat halt einer während der Sportprüfung gesagt: Eine Schwuppe braucht sich bei uns hier gar nicht bewerben. Erstens erkenne ich den auf 1000 Meilen und zweitens hat er eh bei uns keine Chancen. Mit dem geht ja sowieso keiner unter die Dusche. Dass er seit 25 Jahren mit einer Schwuppe regelmäßig in der Sauna nebeneinander, der hockt seit 25 Jahren neben mir. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Vielleicht fehlt mir der Aufkleber Schwuppe, ne? Aber keine Ahnung. Gut, ich lasse meine Seife vielleicht nicht so oft fallen, aber gut. Das Verhalten, gerade in diesen Sondereinheiten, ist also das klassische Verhalten, wie wir das eigentlich so vor 15, 20 Jahren noch bei der Polizei allgemein hatten. Bei der Polizei nimmt das mittlerweile ein bisschen ab. Ich habe das eben schon mal im Vorgespräch erwähnt. Wir haben eine sehr, sehr erfreuliche Tendenz bei allen Dienststellen, wo wir offen lebende Lesben haben. Die Lesben, die haben im Bereich Koblenz zum Beispiel sehr früh angefangen und haben sich organisiert. Die treffen sich regelmäßig und werden auch von den männlichen Kollegen traditionell, man guckt sich auch solche Filme mal an, werden die halt als, ja, taffe Frauen und für den Polizeiberuf besonders geeignet angesehen. Na gut, ich kenne jetzt halt schon auch ein paar Lesben, bei denen trifft das aber nicht ganz zu. Das sind dann nicht unbedingt die taffen Frauen und sind nicht nur die Kampflesben, die wir bei uns beschäftigen. Wir haben auch richtig hübsche Mädels, die aber trotzdem eine Freundin haben. Also wir haben halt nicht nur die mit den kurzen Haaren und Schultern wie Arnold Schwarzenegger. Trotzdem werden die Lesben bei uns schon von Anfang an toleriert. Und ja, bei manchen sogar gelten die dann als die Streifenpartnerinnen, weil mit denen kann man sich ja auch über Fußball unterhalten. Alles Klischees. Ich weiß, alles Klischees, aber furchtbar. Die jungen Frauen haben aber den positiven Einfluss bei uns, bei den Kollegen, die bisher sehr oft auch homophobe, beleidigende Äußerungen während dem Dienst gemacht haben. Sobald da klar ist, wir haben auch in unseren Reihen einen schwulen Kollegen, der sich nicht traut zu outen, stehen die denen zur Seite. Also das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe es im Bereich Koblenz bei Kollegen von mir mehrfach jetzt schon erleben dürfen, dass die also dann wirklich auch für die in die Bresche gesprungen sind. Und auf den Dienststellen hat es dann dazu geführt, dass Kollegen, die nicht mit den Schwulen können, dass die dann halt die Dienststelle gewechselt haben. Auch eine Konsequenz, kann ich nicht verhindern, ist deren Problem. Wie geht das in Zukunft bei uns weiter? Wir sind bemüht, durch Veranstaltungen an der Landespolizeischule bzw. an der Fachhochschule für Toleranz zu werben. Wir haben jetzt schon mehrfach uns angeboten, dass wir da Infostände aufstellen, dass wir da Infoveranstaltungen durchführen. Die Antwort ist immer wieder die gleiche. Ja, das tut uns leid. Jetzt haben wir alle Plätze schon vergeben für die Infostände. Das tut uns leid. Jetzt sind die Seminarpläne voll. Jetzt sind die Pläne voll. Damit werden die nicht mehr durchkommen in Zukunft. Das AGG ist für uns im Land genauso geltend wie für alle anderen Einrichtungen, alle anderen Behörden. Was unheimlich wichtig ist, dass man den Kollegen draußen die Ergebnisse von der Maneo-Studie mal unter die Nase hält. Dass man Bewusstsein dafür weckt, den Leuten zu sagen, von fast 1000 aus Rheinland-Pfalz, die teilgenommen haben, sind 330 innerhalb von einem Jahr Opfer geworden. Wieso traut sich keiner von diesen 330 zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu erstatten? Das liegt nicht an den Opfern. Das liegt an der Polizei. Das liegt an unseren Kollegen. Das Verhalten, das muss sich ganz gravierend ändern, insbesondere was auch die Studienpläne angeht, da muss man sich öffnen. Gut. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Nee, Quatsch. Ich habe noch 5 Minuten. Habe ich aber nicht auf die Uhr geguckt. Ja, soweit eigentlich mit dem Stoff, den ich vorbereitet hatte. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich hatte eigentlich nicht so die Vorbereitungszeit, weil Sie haben alle sicherlich mitgekriegt, wir haben auf dem Rhein so ein kleines Malheur gehabt mit einem Schiff. Da ist uns ein Tankschiff gekentert, bedauerlicherweise mit 2 Toten, die nach wie vor nicht gefunden sind. Und das führte halt dazu, dass ich da quasi seit letzter Woche Donnerstag ständig unterwegs bin. Ich habe heute selbst in der Vorbesprechung noch einen Anruf von meinem Chef gehabt. Also da ist immer wieder was zu organisieren und zu machen. Wäre genau die Zeit gewesen, um den Vortrag vorzubereiten. Deswegen war er nicht ganz so perfekt, aber ich hoffe, ich konnte Ihre Erwartungen zumindest mal einigermaßen erfüllen. Jetzt Diskussion, Fragen. Was mich ganz heiß interessieren würde, ist irgendeiner aus dem Bereich der Polizei heute hier? Komisch, gell? Also das ist bei allen Dienststellen bekannt gegeben worden, und es kommt trotzdem keiner. Also das lässt schon erkennen, dass man halt ein Problem damit hat.